Mehr als vier Fragen. Der rotarische Podcast mit Florian Quanz.
Und Annette Rost von Shatterbox Germany e.V. Herzlich willkommen, Annette.
Ich danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du da bist, denn es gibt einen besonderen Grund zu feiern. Shatterbox wird 25 in diesem Jahr. Wann und wie hast du darauf angestoßen?
Also wir feiern eigentlich schon das ganze Jahr. Also wir sind ja, wie du richtig sagst, vor 25 Jahren gegründet worden von einem Rotary Club in Cornwall. Und ich finde, das ist schon was ganz Besonderes, irgendwie auf 25 Jahre, auf ein Vierteljahrhundert zurückblicken zu können. Weil wir nämlich in diesen 25 Jahren auf 3 Millionen Menschen schauen, die wir unterstützt haben. Und das finde ich ist eine Wahnsinnszahl. Und deshalb ist eigentlich jetzt jeder Tag in diesem Jahr ein ganz besonderer. Und wir haben aber auch am Anfang des Jahres gesagt, so nee, wir feiern jetzt nicht uns selber, wir feiern die Unterstützer, unsere Spender, unsere Ehrenamtler. Wir haben ja eine wahnsinnig große Anzahl an Ehrenamtlichen, die uns, die möglich machen, das, was Shelterbox tut. Und wir feiern ehrlich gesagt die mehr als jetzt die Mitarbeitenden.
Und ihr dürft euch auch mal selbst feiern.
Ja, das stimmt. Also, da hast du völlig recht. Also, wir haben auch so ein paar Ereignisse. Also, in Deutschland gibt es im September ein Ereignis. Da werden wir tatsächlich auch gefeiert. Ich darf leider noch nicht verraten, was es ist, aber es ist was ganz Großes.
Und, wird das Rotary-Magazin eingeladen?
Das Rotary-Magazin wird auf jeden Fall eingeladen. Und es wird in Berlin stattfinden. Mehr darf ich aber leider noch nicht verraten. Aber was ich verraten kann, ist, dass wir sind ja, unser Hauptquartier sitzt ja immer noch auch in Cornwall. Und wir haben eine ganz, ganz enge Verbindung zum englischen Königshaus. Weil nämlich Queen Camilla seit vielen, vielen Jahren unsere Schirmherrin ist. Und so ist Shelterbox vor jetzt ein paar Wochen anlässlich des Geburtstags in den Buckingham Palace eingeladen worden. Und ich bin ja das totale Royal Fangirl. Und ich bin aber nicht mitgefahren, weil die Anzahl der Plätze war natürlich ganz stark reglementiert.
Und du hast natürlich also freiwillig verzichtet.
Nein, ja, freiwillig quasi. Und aus Deutschland ist dann ein Spender gefahren mit seiner Lebensgefährtin. Oh, okay. Und zwar ist es der Spender, der die allergrößte Einzelspende getätigt hat für Shelterbox, die jemals eingegangen ist, nämlich 350.000 Euro. Also eine unfassbare, unfassbare, unfassbare Summe.
Und aber an alle, die das jetzt gehört haben, es lohnt sich viel zu spenden, in mehrfacher Hinsicht.
Ja, es war nämlich nicht nur Queen Camilla da, sondern tatsächlich auch King Charles. Okay. Und angekündigt war, ja, man trifft sich so eine halbe Stunde. Und schlussendlich hat dann diese Reception, dieser Empfang im Buckingham Palace irgendwie 2,5 Stunden gedauert. Und alle waren irgendwie sehr happy danach.
2,5 Stunden Buckingham Palace. Ja. Also jetzt bin ich neidisch.
Ja, ich war auch neidisch.
Kann ich gut nachvollziehen. Ja, bevor wir mal wirklich einsteigen in die Arbeit von Shelterbox, ein, zwei Sätze zu deiner Person. Seit wann arbeitest du für Shelterbox?
Seit fast 3 Jahren bin ich für Shelterbox tätig. Und ich komme ja aus einem ganz anderen Bereich. Also ich komme aus dem Medienbereich. Ich habe ganz lange irgendwie in der Musikindustrie gearbeitet. Ich habe aber auch Fernsehsendungen gemacht, beispielsweise eine Fernsehsendung mit der bezaubernden Anke Engelke. Ich habe lange in der Vermarktung gearbeitet und habe dann mir irgendwann die Sinnfrage gestellt und habe gesagt, so, oh, ich arbeite so furchtbar viel und ich möchte so gerne jetzt auch mal das Gefühl haben, ich tue was wahnsinnig Sinnvolles, und habe ganz naiv damals meinen Job gekündigt und bin in den dritten Sektor gegangen. Das war noch nicht Shelterbox, das war Europas größter Tierschutzverein. Und tatsächlich hat sich für mich so das bewahrheitet. Also mir macht es unglaublich viel Spaß, mit meinem Tun etwas zu bewirken. Und ich habe so das Gefühl, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist, aber ich gehe abends tatsächlich zufriedener ins Bett, als ich das vorher getan habe. Und wo es dann nur um den Shareholder Value ging und um Umsatzzahlen und so weiter. Ich finde, also ich bin sehr glücklich mit dem, was ich tue, und hänge damit ganz im Herzen dran. Und alles andere vorher war schön und auch sehr glamourös und war auch ja viel in der Medienwelt, die funkelt und glitzert ja auch immer so ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, ich funkel jetzt mehr, weil ich das sinnvoll finde, was ich tue.
Das sieht man dir an, man spürt richtig die Leidenschaft, die darüber kommt. Wie bist du zum ersten Mal mit Shelterbox in Berührung gekommen?
Ich habe den Gründer kennengelernt von Shelterbox Germany, den Clemens Witt. Clemens Witt hat vor, ich glaube, das ist jetzt über 19 Jahre her, Shelterbox hier in Deutschland etabliert. Der war damals noch roter Rakter. Und und wir haben uns kennengelernt und irgendwann suchte er eine Nachfolge, weil er hat es die ganze Zeit ehrenamtlich betrieben und hat dann gesagt, so, jetzt möchte ich mal meinem Leben noch eine andere Note geben, und es wurde eine Geschäftsführung gesucht und deshalb sitze ich jetzt hier.
Toll. Und ein roter Charakter, da zeigt sich mal wieder, das sind wirklich People of Action.
Absolutely.
Von denen können wir eine Menge lernen, das sage ich als Rotarier.
Und die unterstützen Shelterbox auch großartig. Also die Rotarier unterstützen Shelterbox natürlich auch großartig. Ja. Aber die Rotarakter, die sind auch ganz nah bei uns und unterstützen uns bei vielen Aktivitäten. Und das ist ganz, ganz schöne, ganz schönes Zusammenwirken.
Was wäre die Welt ohne Rotarakt? Man will sich es gar nicht vorstellen. Was ist die derzeit größte Herausforderung für dich als Geschäftsführerin?
Das ist beispielsweise, das sind zum einen Kapazitäten, weil wir sind ja ein wahnsinnig kleines Team. Das mag man sich gar nicht vorstellen, aber in unserem sehr kleinen Berliner Büro arbeiten 5 Menschen und davon nur einer Vollzeit, und das bin ich. Und alle anderen arbeiten von 5 bis 30 Stunden. Also es ist ein sehr, sehr, sehr überschaubares Team. Und wir haben immer wahnsinnig viele Ideen. Und es fehlt uns immer so ein bisschen die Manpower, irgendwie alles umzusetzen. Deshalb sind wir aber auch sehr glücklich, dass wir sehr viel ehrenamtliche Unterstützung haben. Also sei es jetzt, wenn wir juristische Beratung brauchen oder wenn es jetzt darum geht, unsere Internetseite, die gerade neu gemacht wird, übersetzt wird, da haben wir ehrenamtliche Unterstützer und Unterstützerinnen, die uns helfen, und ohne die würde es überhaupt nicht funktionieren. Aber das ist so eine Herausforderung, das muss man ganz klar sagen.
Ist es schwer, ehrenamtliche Helfer zu finden für Shelterbox?
Es ist schwer, Ehrenamtliche über einen langen Zeitraum zu begeistern. Hm. Und also ich glaube, wenn man uns so im Vergleich zu anderen Vereinen sieht, haben wir ein großes Glück, weil wir sehr viele dabei haben, die schon viel länger dabei sind als ich beispielsweise. Aber es ist trotzdem eine Herausforderung. Und es ist natürlich auch so, ein Ehrenamtler, der hat ja auch nebenbei noch meistens irgendwie einen 40-Stunden-Job. Manchmal sind es auch 50- oder 60-Stunden-Jobs. Und da kann ich ja dann nicht sagen, okay, aber das muss bis zum nächsten Montag, muss das bitte fertig sein. Nee, das macht er dann, wenn er Zeit hat. Und also von daher dauern dann manche Sachen immer ein kleines bisschen länger. Aber egal, es geht ja auch darum, irgendwie, man kann ja nicht eine Riesenorganisation aufbauen, es muss ja auch alles finanziert werden. Von daher ist das so, wie es ist, ein gutes Konstrukt. Aber es wäre auch schön, irgendwie, wir würden weiter wachsen. Die zweite Herausforderung ist tatsächlich irgendwie, dass wir immer dann, wenn man in den Medien eine Krise nicht wahrnimmt, ist sie für die ganze Bevölkerung quasi nicht existent. Und das stimmt natürlich nicht. Das heißt, wir haben immer die Herausforderung zu schauen, wie gehen wir mit einem niedrigeren Spendenvolumen um, wenn keine visible Krise da ist, wie jetzt beispielsweise im letzten Jahr. Also in 2024 gab es wahnsinnig viele Krisen, aber keine, die es in den deutschen Medien wirklich.
Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, das bedeutet, Krisen, die in der Tagesschau nicht stattfinden, für diese Krisen fließt auch kein Spendengeld zu euch.
Absolut richtig,
ja. Und das ist die größte Herausforderung auf der finanziellen Seite?
Das ist die größte Herausforderung auf der finanziellen Seite. Und das kann ich auch mal in Zahlen bebildern. Wir hatten im Jahr 2023 ein Spendenvolumen von 1,82 Millionen Euro, was exorbitant gut ist. Mhm. Und wir hatten jetzt im letzten Jahr ein Spendenvolumen von 391.000. Das sind 25%. Und das, weil keine Krise, also im letzten Jahr, wenn wir uns erinnern, gab es ganz viele andere Themen, aber keine der Krisen, also der Tschad hat es nicht, beziehungsweise der Sudan, wir supporten im Tschad, hat es nicht nachhaltig in die Nachrichten geschafft. der Jemen, das ist eine der größten humanitären Katastrophen irgendwie.
Eine Dauerbaustelle.
Ja. Und davon gibt es wirklich etliche, aber wenn sie nicht visibel sind, wird dafür nicht gespendet.
23, da war das Erdbeben in der Türkei.
Der Krieg in der Ukraine hat für ein sehr, sehr, sehr großes Spendenaufkommen gesorgt. Und das waren wahrnehmbare Katastrophen irgendwie und Krisen und Kriege, die dafür gesorgt haben, dass die Menschen sie waren. Also die Medien haben dafür gesorgt, dass sie wahrgenommen werden. Und dann wurde auch gespendet. Ja.
Nun könntet ihr natürlich in den Zeiten, wo es Krisen nicht in die Öffentlichkeit schaffen, selbst dafür sorgen und Anzeigen schalten. Werbung machen auf großen Plakaten. Das sehe ich in Deutschland überhaupt nicht. Ihr verzichtet, das hast du mir schon mal erzählt, komplett auf kostenpflichtige Werbung.
Ja, weil jeder Euro, der gespendet wird, der soll natürlich in die Katastrophengebiete gehen oder in die Gebiete, in denen Krieg herrscht und wir Menschen unterstützen mit Zelten, mit Zeltplanen, mit Shelterkits, mit Solarleuchten, mit Moskitonetzen und so weiter. Und der soll nicht in einer teuren Anzeigenkampagne landen. Das machen wir nicht. Das Einzige, was wir tun, ist, wenn wir Freianzeigen bekommen, irgendwie, dann ist es eine Anzeige, die haben wir dann aber nicht geschaltet, die ist uns dann geschenkt worden. Also wie jetzt gerade kürzlich hat ein großes Magazin, das Brand 1 Magazin, uns eine ganze Seite geschenkt und da haben wir uns wahnsinnig drüber gefreut. Vielleicht hört ja auch der ein oder andere, der aus diesem Bereich ist, gerade
der ein oder andere Verleger,
und
der
möchte was Gutes tun. Also man kann auch mit Freianzeigen die Welt ein bisschen besser machen.
Aber es ist auch gut, dass du das Beispiel nennst, weil der ein oder andere Hörer, der vielleicht die Anzeige gesehen hat, hätte vielleicht dann gesagt, na Moment, ich habe aber eine Anzeige gesehen im Magazin. Das stimmt ja so nicht. Das war dann aber eine geschenkte Anzeige.
Genau, für euch. Ja.
Ja, wer so verantwortungsbewusst mit Spendengeldern umgeht, der hat es dann auch verdient, dass Queen Camilla Botschafterin ist, kann man sagen. Ne?
Das finde ich auch. Ist sie schon seit 2006 und sie hat es jetzt gerade noch mal erneuert. Das hat uns natürlich besonders gefreut, dass sie gesagt hat, so ein Shelterbox hängt mir wirklich am Herzen. Und alle Kollegen und Kolleginnen, die sie bis jetzt schon kennengelernt haben, irgendwie sind totale Fans. Also die muss so nett sein. Und ich finde, es ist eine ganz große Ehre, dass sie, also Punkt 1, schon so lange unsere Schirmherrin ist und auch, wie gesagt, sie hätte ja jetzt noch mal aussteigen können, sagen können, so, nee, jetzt mache ich was anderes. Nee, dass sie gesagt hat, Shelterbox bleibt auf jeden Fall unter meinem Schirm.
Wir haben schon darüber gesprochen, die größte Herausforderung, dass weniger Spendengelder eingehen, wenn es Katastrophen nicht in die Hauptnachrichten schaffen. Wie schwierig ist es, Geld tatsächlich so einzuteilen, dass man für alle Katastrophen, bei denen man helfen möchte, tatsächlich dann auch helfen kann?
Ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Bei uns ist es logischerweise so wie in jedem Unternehmen. Also wenn wir gute Jahre haben, hat man auch die Möglichkeit, Mittel zurückzulegen für das nächste Jahr. Das ist ja sehr, sehr strikt auch geregelt, irgendwie wie lange man Spenden irgendwie behalten darf. Hier in Deutschland sind es 2 Jahre, dann müssen die Spenden ihrem Zweck zugeführt werden. Aber da kann man so ein bisschen justieren.
Aber ein kleiner Zeitraum.
Ist ein ganz kleiner Zeitraum. Der Rest der Welt agiert da anders. Also in Großbritannien beispielsweise gibt es diesen Zeitraum gar nicht. In Deutschland wird auch gerade diskutiert, irgendwie, ob man sich davon verabschiedet, also von dieser Reglementierung. Aber wie gesagt, wichtig ist halt irgendwie, dass wenn eine Spende zweckgebunden ist, dann muss sie diesem Zweck zufließen. Ansonsten müssten wir sie zurückzahlen. Und wir freuen uns natürlich auch immer wahnsinnig über zweckungebundene Spenden, weil, was kaum einer weiß, wir haben ja, um überhaupt reagieren zu können, weltweit Lager. Und in diesen Lagern liegen im Schnitt immer für 6 Millionen Euro Hilfsgüter. Weil es wäre ja absurd zu glauben, oh, da ist jetzt eine Katastrophe, dann bestelle ich jetzt mal Zelte.
Ja.
Also das wäre hochgradig unprofessionell. Und deshalb haben wir auf der ganzen Welt, also wir haben Lager in Panama, wir haben ein sehr großes Lager in Dubai, wir haben ein neues Lager in Ostafrika, wir haben ein neues Lager in Westafrika, wir haben eins in Belgien. Und ein eigenes auf den Philippinen, weil dort immer besonders viele Schadensereignisse waren. Die anderen Lager, das sind fast alles UN-Lager, da dürfen wir die Flächen kostenfrei nutzen. Naja, und wie gesagt, die müssen ja bestückt werden. Also von daher ist also einfach eine Spende, die getätigt wird, da weiß man, okay, dann ist Shelterbox in die Lage versetzt, schnell und professionell dann zu helfen, wenn eine Katastrophe, wie jetzt gerade Myanmar beispielsweise, geschieht.
Ich war ja für das Rotary-Magazin im Lager in Belgien.
Ja, das und weiß ich.
du weißt es natürlich, weil du im Vorfeld auch involviert warst in den ganzen Planungen für meine Reise. Und ich war erstaunt, wirklich diese Türme zu sehen an Zelten, an Wasserfiltern und all den Dingen, die in einem Shelter Kit, da kommen wir noch zu, sozusagen dann auch hineingepackt werden und ausgeliefert werden in Katastrophengebiete. Und was ich besonders intelligent finde ist, und das hat mir ein Kollege von dir aus Großbritannien erzählt, dass ein Teil der Ware nur reserviert ist für Shelterbox und erst dann bezahlt werden muss, wenn Shelterbox sagt, jetzt brauchen wir das für diese Katastrophe, dass also auch da eine finanzielle Flexibilität gegeben ist.
Ja, also da sind wir ganz dankbar. Das sind mehrere Lieferanten, mit denen wir diese Deals haben, aber ein großer ist Allpinter, die sitzen, das Hauptquartier irgendwie sitzt in Belgien. Wir haben auch noch ein weiteres Lager in Dubai, was auch von Allpinter ist und die halten für uns diese Waren bereit. Das entspannt natürlich die Lage, das heißt, wir müssen nichts vorfinanzieren, sondern wir bezahlen es dann, wenn es auch zum Einsatz kommt. Und das ist ein großer wirtschaftlicher Vorteil, mit starken Partnern irgendwie wie mit diesem Lieferanten dann agieren zu können. Und es gibt ja auch, das ist ja auch immer eine Mischung. Also wir versuchen natürlich auch mit Materialien, die wir lokal einkaufen, zu helfen. Beispielsweise die Zelte statten wir ja relativ häufig mit Bodenmatten oder mit Matratzen aus. Und gerade bei den Matratzen, die sind ja sehr voluminös. Wir versuchen immer, die irgendwie dann im Land zu organisieren. Das hat den Vorteil, wir haben kurze Wege, wir unterstützen auch die Infrastruktur des Landes. Und von daher ist es meistens eine Mischung, also aus Material aus unseren Lagern, was schon bezahlt ist, beziehungsweise von Allpinter, die Kommissionsware haben. Und Produkten, die wir dann im Land selbst kaufen.
Man muss ja auch immer genau schauen, was darf ich in das Land einführen. Also es kann ja durchaus sein, dass, was weiß ich, ein Metallgriff am Hammer oder ähnliches gar nicht eingeführt werden darf. Das muss aus Holz sein oder aus einem anderen Material. Das heißt, auch da müsst ihr sehr genau schauen, was packt ihr in so ein Shelter-Kit und bringt es dahin und was wäre besser, sozusagen auch schon vor Ort zu besorgen. Nicht nur, weil der Transportkosten spart und somit weniger von A nach B erstmal bringen müsst, sondern weil das auch beim Zoll möglicherweise euch eine ganze Menge Ärger erspart.
Das ist richtig. Oder auch in Ländern oder Regionen, wie jetzt beispielsweise gerade Gaza, da waren die Ansprüche an das Material und auch wie es verpackt ist, wie es ins Land gelangt, sehr, sehr hoch. Wir durften manche Hilfsgüter auch nicht ausliefern, also wie unsere Solarleuchten zum Beispiel. Da wird im Vorfeld, wird das natürlich genau gemonitort und diskutiert. Und es gab auch beispielsweise Hilfslieferungen, die gingen, da gab es mal ein Projekt in Kenia. Und dann haben wir Decken ausgeliefert. Wir haben ja, das ist ein ganz wichtiges Hilfsgut. Wir haben drei unterschiedliche Decken, unterschiedliche Stärken, also bis hin zu Thermodecken, die wir in die Ukraine geliefert haben, die auch bei minus 15 Grad einen Menschen wärmen. Und aber wie gesagt, jetzt in dem Fall Kenia, irgendwie sind die Decken ausgeliefert worden. Und dann hat der kenianische Zoll gesagt, seid ihr verrückt? Die sind ja alle in Plastik eingepackt. Damals waren die noch mit so einer ganz dünnen Plastikumverpackung. Hm. Und dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Der Kenia war da schon deutlich, deutlich weiter, was nachhaltiges Verpacken zum Beispiel, Plastikreduktion betraf. Ja, und dann haben wir dann selber alle Decken ausgepackt aus diesen dünnen Umverpackungen, mit dem Lieferanten gesprochen und der hat es seitdem umgestellt. Das heißt, es wird dort Plastik eingespart und es wird auch nicht nur für unsere Lieferung das Plastik eingespart, sondern der liefert jetzt generell, das ist jetzt auch schon Jahre her natürlich, liefert generell diese Hilfsgüter irgendwie nicht mehr in einer Plastikumverpackung.
Rotary ist seit Bestehen von Shelterbox ein ganz wichtiger Partner. Und ich weiß, dass viele Clubs immer wieder bestrebt waren, komm, wir spenden jetzt Geld für eine grüne Box.
Mhm.
So, ich habe jetzt gelernt, diese grünen Boxen gibt es gar nicht mehr.
Ja, aber den Inhalt gibt es ja noch.
Ja, aber wenn jetzt ein Club sagt, also ich möchte, und die hatte früher einen bestimmten Preis, diese Box.
Ja.
Und man möchte jetzt für eine Box spenden, dann müsst ihr ja ehrlicherweise sagen,
die
so
Verpackung
funktioniert
hat
das nicht mehr.
Genau, die Verpackung hat sich geändert.
Ja,
genau. Das stimmt. Der Inhalt ist identisch geblieben. Also die grüne Box, die wir alle sehr, sehr lieben, das ist ja auch ein Bestandteil unseres Namens und ja, ein ganz wichtiges Maskottchen, die ist mit 750 Euro bewertet. Mhm. Deshalb, weil ein Zelt, ein Shelter-Kit, Hilfsgüter wie unser Küchenset oder Hilfsgüter wie ein Moskitonetz oder wie ein Wasserfilter zum Beispiel. Alles das, was man braucht, um mit diesen Hilfsgütern eine komplette Familie durch eine Krise zu bekommen, ist bewertet mit 750 Euro. Das ist so der Mittelwert. Und früher wurde das verpackt in der Kiste. Und weil man dann gesehen hat, so, oh, das treibt uns die Logistikkosten irgendwie maßgeblich in die Höhe, weil man kann keine Kiste so packen, dass dann nicht doch noch ein kleines Fitzelchen Luft irgendwie dann mitgeschickt wird. Und deshalb hat man dann gesagt, gut, wir ändern das jetzt. Es ist aber nur die Verpackung, die sich geändert hat. Aber wenn man sich nämlich auch überlegt, wir sind ja, wie gesagt, vor 25 Jahren vom Rotary Club Helsen Lizard gegründet worden. Und hatte der Club die Idee, pro Jahr zwischen 6 und 10 Familien ungefähr zu unterstützen.
Mhm.
Und jetzt sind wir bei 3 Millionen Menschen. Also wir haben jetzt gerade im letzten Jahr irgendwie 279.000 Menschen unterstützt. Also das ist natürlich eine Zahl, die einfach so immens gewachsen ist. Und dementsprechend wächst dann auch natürlich ein Unternehmen oder beziehungsweise ein gemeinnütziger Verein mit und entwickelt sich weiter. Und da wir unsere Logistikkosten so schlank wie möglich halten möchten, damit nämlich so viel an Spenden wie möglich in die Hilfsgüter fließt und nicht in die Umverpackung oder in Logistikkosten, ist das geändert worden. Aber man kann immer noch sagen, ich spende eine Box oder zwei oder drei oder eine halbe oder eine Viertelbox.
Und dann ist es heute ein Shelter Kit, das ich schultern kann, also so eine Tasche, die gefüllt wird.
Ja, da sind Werkzeuge in unserem Shelter Kit plus auch ein ganz wichtiges Hilfsgut, 2 Zeltplanen, weil ich brauche nicht immer ein Zelt. Manchmal ist eine Zeltplane geeigneter. Also zum Beispiel hatten wir in der Ukraine den Fall, dass ganz viele Wände und Dächer noch standen. Die waren aber durch den Beschuss durchsiebt. Und man konnte dann irgendwie mit den Zeltplanen sowohl die Dächer als auch die Wände abdecken und sorgte so dafür irgendwie, dass die Familie, die in dem Haus lebt, dass kein Regen ins Haus dringt, dass kein, das war ja damals dann auch im Winter, dass die kein Schnee irgendwie durchs Dach fällt. Und von daher ist so ein Shelter-Kit, da sind dann auch noch Hilfsgüter drin, wie ein Hammer, irgendwie eine Harke und also ganz, ganz praktische Hilfsgüter. Und auch übrigens alles Hilfsgüter, die wirklich von der Qualität so gut sind, dass sie auch nicht nach 5-maligem Gebrauch kaputt gehen. Das ist nämlich auch wichtig. Also, dass man darauf achtet, das muss ein,
dass es nachhaltig ist.
Ja, es muss ein Hilfsgut sein. Das darf jetzt nicht Unsummen kosten, aber wir haben ja alle von unseren Eltern gelernt, irgendwie kaufst du billig, kaufst du 2-mal. Also deshalb muss man schon gucken. Es muss preisgünstig sein, aber es darf nicht qualitativ minderwertig sein. Es muss wirklich halten. Und es ist ja auch so, also die Hilfsgüter, also wie die Hammer und die Haken und die Zelte und so weiter, das verbleibt ja auch in den Ländern, das wird ja nicht wieder abgeholt.
Ja.
Und nutzt halt dann einen langen Zeitraum den Menschen, die die Hilfsgüter bekommen haben.
Und der Abschied von den grünen Boxen hat noch einen weiteren Vorteil. Ich habe nämlich Bilder vom Einsatz in Marokko gesehen und da war Shelterbox wirklich in den entlegenen Bergdörfern im Atlasgebirge, also tolles Panorama, wenn man nur sozusagen sich mal die Landschaft da ansieht und sich dann vorstellt, da mussten Hilfsgüter hin. Und dann stelle ich mir so ein Hilfsteam vor, was diese Boxen die letzten Meter oder die letzten Kilometer schleppen muss, weil selbst ein Auto da nicht mehr hochkommt. Und das ist natürlich wesentlich einfacher, nicht so eine Box umständlich tragen zu müssen, sondern eben jetzt so ein Shelter-Kit schultern zu können oder andere Möglichkeiten zu nutzen.
Ja, absolut. Also das ist deutlich einfacher. Und der Einsatz, auf den du gerade reflektierst, das war wirklich so. Also da haben wir auf den letzten Metern haben die Kollegen getragen. Und es sind aber auch tatsächlich Esel eingesetzt worden. Wir haben ja im Atlasgebirge in 25 wirklich, wirklich, wirklich entlegenen Dörfern geholfen. Und da durch das Erdbeben irgendwie war natürlich alles an Straßen und Infrastruktur irgendwie nicht mehr befahrbar. Das heißt, die letzten Meter irgendwie musste man dort zu Fuß zurücklegen. Und und das haben wir dann in dem Fall mit Menschen und aber auch mit Vierbeinern bewerkstelligt und gut hinbekommen. Und das ist auch ein tolles Beispiel, finde ich. Also wir sind ja auch immer bestrebt, die Menschen so schnell wie möglich in ihr altes Leben zurückzubringen. Ja. Und im Atlasgebirge ist es uns gelungen, in diesen Dörfern die Zelte ganz nah an den zerstörten Strukturen aufzubauen. Und das hat den riesen Vorteil, dass man dann wieder aufbauen kann und dass man sein Leben, also die Menschen dort hatten ja Tiere, die versorgt werden müssen. Die haben Häuser, die wieder aufgebaut werden müssen. Und ich kann kein Haus wieder aufbauen, wenn ich in einem großen Zeltcamp 100 Kilometer entfernt untergebracht bin. Klar. Ich muss vor Ort sein. Oder meine Tiere, die tagtäglich versorgt werden müssen, irgendwie, das kann ich auch nicht digital machen. Also von daher war das ein Einsatz, irgendwie, der wirklich auch sehr, sehr gut gelungen war, weil wir die Menschen befähigt haben, irgendwie sehr schnell in ihre ursprünglichen Häuser, die sie wieder aufbauen konnten, zurückzukehren.
Also Shelterbox hilft, damit Menschen ihre Heimat nicht verlassen müssen.
Ja.
Derzeit läuft ein Einsatz in Myanmar. Erzähl doch mal, was in Myanmar genau passiert ist. Denn abgesehen von ein, zwei Meldungen, die ich tatsächlich mitbekommen habe, ist das auch für mich so eine Katastrophe, die weitestgehend an uns vorbeigeht.
Ja, und das ist ein ganz großes Drama, weil in Myanmar deutlich über 1 Million Menschen betroffen sind durch das Erdbeben. Plus, wie wir alle wissen, gibt es seit 4 Jahren einen Bürgerkrieg in Myanmar. Und es sind sowieso 1/3 der Menschen, die in Myanmar leben, auf humanitäre Hilfe angewiesen, alle durch die Situation, die vorher schon desolat war. Nach dem Erdbeben, was ein erhebliches gewesen ist mit 7,7, das ist so ungefähr vergleichbar mit dem, was 2023 in der Türkei gewesen ist. Ja. Ich glaube, da war es, glaube ich, 7,9. Da muss ich aber nochmal nachgucken. Aber es war ähnlich stark. Und etliche Nachbeben, also es gab ja 2 Wochen danach noch Nachbeben, die Region erschüttert haben. Ja, das ist also wirklich eine katastrophale Situation. Und wir sind sofort in der Woche, also wir haben nicht eine Woche gebraucht, bis die Kollegen alle in Thailand waren, von Bangkok aus agieren konnten. Wir haben dann, das funktioniert sehr gut, also wir sind ja nicht nur rotarisch gegründet, sondern wir sind ja rotarisches Partnerprojekt. Und sobald eine Katastrophe geschieht, vernetzt Evanston uns mit Rotary-Distrikten und Rotary-Clubs aus der betroffenen Region. Mhm. Und das ist ein Wahnsinnsvorteil, weil wir dadurch natürlich mit einem Netzwerk ausgestattet sind, was niemand sonst hat. Also das ist ganz, ganz großartig. Und das ist auch in diesem Fall jetzt so. Wir sind in Kontakt irgendwie mit Rotary in Myanmar, also speziell auch mit dem Rotary-Club in Mandalay. Mandalay liegt ja sehr nah beim Epizentrum. Mhm. Und die sind Gott sei Dank sprechfähig und können mit uns agieren. Und im Moment sind die Kollegen in Yangon, das ist das ehemalige Rangoon, das war die frühere Hauptstadt, ganz im Süden des Landes. Dort bildet sich gerade irgendwie so ein internationaler Hub, wo sich die NGOs zusammentun, von dort aus koordinieren. Es ist sehr schwer, ins Land zu kommen. Wir sind im Land, aber es hat auch tatsächlich einige Tage gedauert. Und wir warten jetzt darauf, dass wir unsere Hilfsgüter ins Land transportieren können. Das werden sein Zelte, das werden sein unsere Shelter-Kits, über die wir gerade sprachen, sprich Zeltplan und so weiter, die wahnsinnig wichtig wären. Weil wenn man sich die Temperaturen anschaut, sind immer zwischen 36 und 39 Grad aktuell. Und die große Herausforderung ist auch, dass wir in Myanmar Regionen haben, die eine totale Dürre erleben, aber auch Regionen, die überschwemmt sind durch Regenfälle. Da beginnt jetzt auch langsam die Regenzeit. Ja. Und also von daher ist das, sind das viele Herausforderungen. Und das, was du gesagt hast, ist leider wahr und leider tragisch, weil es werden keine internationalen Berichterstatter ins Land gelassen. Folgedessen hat natürlich auch die Tagesschau und die Tagesthemen und das Heute-Journal und so weiter keine Bilder, die es zeigen kann. Ja. Also was wir bekommen, das sind Bilder irgendwie von meinen Kollegen, die jetzt gerade vor Ort sind, von Rotariern, die im Land leben.
Ja.
Aber wie gesagt, die ganzen großen Agenturen und so weiter können alle nicht arbeiten.
Das heißt, das dortige Militärregime will verhindern, dass Katastrophenbilder nach außen gelangen?
Das zeigt Schwäche, wenn man sich selbst nicht helfen kann. Da gibt es ganz viele. Das ist jetzt nicht das erste Land, bei dem das so ist, irgendwie das, dass da die Reglementierung irgendwie durchaus erheblich ist.
Du hast gesagt, ihr wartet jetzt sozusagen darauf, dass ihr die Hilfsgüter ausliefern könnt im Land. Das
genau.
heißt, sie sind jetzt schon da und ihr wartet auf das Go von den Behörden?
Wir warten jetzt auf das Go, dass die Hilfsgüter ins Land gebracht werden dürfen. Und dann die Verteilung, das geht relativ schnell.
Ja.
Da arbeiten wir immer mit lokalen Partnern, also mit Hilfsorganisationen, die sowieso schon im Land sind.
Mhm.
Und das macht eigentlich jede große oder größere Katastrophenhilfeorganisation so, weil man kann ja nicht eigene Leute in jedem Land vorhalten für den Fall, dass dort irgendwann mal eine Katastrophe oder eine Krise ausbricht.
Zumal natürlich Locals das Land besser kennen.
Ja.
Die Bedürfnisse besser kennen, wenn man im Vorfeld schon mit ihnen spricht. Auch das ist ja,
ja.
der Vorteil mit dem Kontakt zu Rotary, wenn ihr Rotarier vor Ort habt, dass ihr vorab die auch fragen könnt, welche Bedürfnisse vor Ort sind da, welche Hilfsgüter wären am wichtigsten.
Ja.
Aber wer ist jetzt derjenige, der noch sagen muss, ihr habt das Go, ihr dürft die Hilfsgüter ins Land liefern?
Das ist die aktuelle Militärregierung, wo wir jetzt auf das Go warten.
Seit wann wartet ihr?
Das sind jetzt schon... ist schon ein Zeitraum, der erheblich ist.
Der einem wehtut.
Also vor allen Dingen den Menschen, die gerade betroffen sind. Deshalb
den so
zählen wir, zählen wir gerade jeden Tag. Und sobald es einmal vorliegt, irgendwie geht dann alles irgendwie, wie gesagt, relativ schnell. Und das Gute ist auch bei dem ganzen Schlechten irgendwie, dass wir genau die richtigen Hilfsgüter haben. Genau die Sachen, die gebraucht werden. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass das Land versorgt wird mit Wasserfiltern, die wir bereitstellen können. Es ist ganz wichtig, dass Moskitonetze ausgeliefert werden. Es ist natürlich ganz wichtig, dass Unterkünfte geliefert werden, also sprich Zelte, Zeltplanen. Wir werden, so wie es im Moment aussieht, in sehr entlegene Regionen gehen, wo wir auch Material einsetzen werden, was wir lokal einkaufen.
Ja.
Weil es gibt im Landesinneren gibt es viele Regionen, in denen die Häuser aus Bambus bestehen und die haben Wellblechdächer und von daher, das kann man auch, könnte man lokal erwerben und das wurde dann irgendwie von unseren Teams und von unseren Partnerorganisationen irgendwie gemeinsam mit den betroffenen Menschen irgendwie dann entsprechend dann aufgebaut. Ja.
Wenn Shelterbox wartet, bedeutet das aber auch, dass noch viele andere Hilfsorganisationen warten.
Ja.
Ja, nun ist es ja nicht das einzige Land oder die einzige Katastrophe, wo es schwierig ist zu helfen. Es ist ein Bürgerkriegsland, du hast es vorhin schon angesprochen. Wie gefährlich ist es, in solchen Regionen tätig zu sein? Du hast gesagt, ihr seid im Gazastreifen aktiv. Ihr wollt jetzt in Myanmar endlich aktiv werden und müsst ja gleichzeitig aber auch eine Risikoabschätzung vorab machen.
Ja.
Ich stelle mir das unfassbar schwierig, in beiden Fällen vor, überhaupt Hilfe zu leisten.
Ja.
Und trotzdem schafft das Shelterbox.
Ja, wir haben da eine relativ professionelle Struktur. Wir haben eine eigene Abteilung, die sich nur um den Sicherheitsaspekt kümmert. Der Kollege, der die Abteilung leitet, irgendwie kommt von der NATO. Also der hat wirklich eine unfassbare Erfahrung, die er mitbringt. Und für jeden Einsatz wird ein Profil erstellt, ein Risikoprofil. Und wir haben auch tatsächlich jetzt im Fall Myanmar zuerst gedacht, irgendwie wir können gar nicht ins Land. Dadurch, dass jetzt beide Seiten den Waffenstillstand erklärt haben und so weiter, irgendwie haben wir gesagt, okay, dann ist es sicher genug. Das wurde aber lange vorher abgewägt. Und die Kollegen sind halt im Land. Gaza sieht anders aus. Im Gazastreifen arbeiten wir mit zwei Partnerorganisationen und es ist kein eigener Mitarbeiter von Shelterbox im Land. Man ist da wirklich in der Verpflichtung irgendwie auf Mitarbeitende und im Fall Gaza, jetzt ist auch eine Ehrenamtlerin mit dabei, die Marie aus Großbritannien. Das heißt, da ist man verantwortlich auch für Menschenleben. Und wenn man sich so die letzten 2,5 Jahre anschaut, es sind noch nie so viele humanitäre Helfer und Helferinnen in Einsätzen ums Leben gekommen wie in den letzten 2,5 Jahren. Also das hat einen Wahnsinnssprung nach oben gemacht. Also es waren in den letzten beiden Jahren jeweils deutlich über 280 Menschen, die zu Tode gekommen sind. Das heißt, da muss man schon genau abwägen, wie hilft man, aber ohne, dass weitere Menschen in Gefahr gebracht werden.
Ja, unfassbar wichtiges Engagement. Beeindruckend, was Shelterbox in 25 Jahren alles geleistet hat, wo Shelterbox überall schon aktiv war, derzeit aktiv ist. Und man kann nur hoffen, dass Shelterbox auch die kommenden 25 Jahre so aktiv sein wird, denn wenn wir eine Prognose wagen, wird es leider keine positive. Die Katastrophen werden eher zu als abnehmen.
Ja, also wir wünschen uns ja tatsächlich irgendwie, dass es uns nicht geben muss, weil die Situation auf der Welt sich ändert. Aber wie du gerade sagtest, ja, es deutet leider alles darauf hin. Auch die klimabedingten Katastrophen irgendwie steigen signifikant und ja. Konflikte werden auch gerade leider nicht weniger. Und deshalb ist es schön, irgendwie, wenn wir viel Unterstützung bekommen, damit wir in allen Fällen auch adäquat helfen können und Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, helfen können. Und manchmal ist es auch nur beispielsweise der Wert einer Tasse Kaffee, die man weniger trinkt im Café, weil zum Beispiel ein Moskitonetz kostet unter 4 €. Und das heißt, der Cappuccino, der zweite in der Mittagspause,
der mehr als 4 € kostet,
der mittlerweile mehr als 4 € kostet, wenn man den dann nicht trinkt und Shelterbox spendet, können wir eine Familie, weil die sind ja groß, die Moskitonetze, das heißt, da können wir eine ganze Familie irgendwie mit einem Moskitonetz ausstatten.
Und wenn alle Mitglieder eines Rotary-Clubs das machen, dann kommt schon etwas mehr zusammen. Und wenn Rotary-Clubs, ja, ich sag mal, kreativ sind, dann finden sie viele tolle Mittel und Wege, um auch Geld für Shelterbox zu sammeln und die Partnerorganisation schlechthin von Rotary auch zu unterstützen.
Ja, das wäre schön.
Ja. Eine letzte Frage. Ich darf dir gratulieren. Nicht zu 25 Jahre Shelterbox, das hatten wir schon, sondern du bist Mitglied im Rotary Club Berlin Tiergarten.
Das stimmt.
Ja, das heißt, ich darf jetzt endlich sagen oder von der rotarischen Freundin Annette Rost sprechen.
Ja, richtig. Genau.
Das freut mich. Wie wichtig war dir denn persönlich die Verknüpfung von Shelterbox und Rotary?
Ich finde die unglaublich relevant. Also nicht nur aus den Gründen, die wir jetzt eben diskutiert haben, aber das, was mich so begeistert hat, war, also ich habe ja wahnsinnig viele Clubs kennenlernen dürfen und mit wahnsinnig vielen Rotarierinnen und Rotariern in den Austausch gehen dürfen. Und was mich so begeistert, ist einfach, dass wenn Menschen sich zusammenschließen, die so viel Gutes bewirken können. Und ich liebe so viele Projekte, die Rotary umgesetzt hat. Und ob das jetzt das Lesenprojekt ist, was ich total gerne mag, oder auch ganz kleine Pflänzchen irgendwie, die entstehen bis hin irgendwie zu Endpolio. Ich finde es einfach super beeindruckend, irgendwie, was passieren kann, irgendwie, wenn man gemeinsam sagt, so, na, wir nehmen das mal in die Hand. Wir machen die Welt einfach mal ein bisschen besser. Und das war für mich auch der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich wäre sehr gerne Teil dieser Gemeinschaft und bin ganz froh, dazugehören zu dürfen.
Da hast du dir den besten Club für dich ausgesucht.
Also es ist auf jeden Fall einer, der sehr gut zu mir passt. Und ich habe die alle sehr, sehr gerne, ja.
Das werden doch die Clubfreundinnen und Freunde sehr, sehr gerne hören. Liebe Annette, ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast. Es war mir eine große Freude. Danke, dass du hier warst und wir über Shelterbox und über das tolle Engagement der Hilfsorganisation sprechen möchten. Ich wünsche dir, aber vor allem Shelterbox, alles, alles Gute für die kommenden 25 Jahre. Hoffentlich weniger Katastrophen, aber wenn, dann dieselbe Power, die ihr bislang an den Tag gelegt habt, um Menschen zu helfen, egal wo, egal wie, egal wann.
Danke. Wir geben alles. Und ich glaube, wir machen das auch wirklich richtig gut.
Das macht ihr definitiv. Das kann ich euch bestätigen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die neueste Folge von Mehr als vier Fragen, dem rotarischen Podcast. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie dabei waren. In der nächsten Folge wird Julius Schüllkopf zu Gast sein. Und da sprechen wir darüber, wie es noch besser gelingen kann, Rotarakt-Mitgliedern den Übergang zur Rotary zu ermöglichen. Ganz viele Rotarakt-Mitglieder würden gerne künftig beim Rotary-Club Mitglied sein. Und leider klappt das doch bei so vielen nicht. Und dieser Frage gehen wir einmal nach. Also es lohnt sich auch, beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Bis dahin für Sie alles Gute.